So, dann fangen wir jetzt mit dem Diskussionsteil an. Hören Sie mich ja? Zuerst einmal vielen Dank an die Podiumsteilnehmer.
Herzlichen Dank. Wir haben ja die letzte Runde begonnen, unter dem Aspekt Delegation zu sprechen. Hier wäre es vielleicht eher der Aspekt Zusammenarbeit, Kooperation. Und welche Definitionsprozesse spielen eine Rolle? Was natürlich auch verweist auf den Künstler und seine Definition. Das wäre vielleicht eine Richtung, in die wir denken könnten. Also die Frage der Definition mit Blick auf das Werk, um das Werk herum. Und die unterschiedlichen Kontakte, die sich auf verschiedenen Ebenen ergeben, die ökonomische Dimension und anderes. Wir haben ja hier zum Beispiel durchaus auch gesprochen über das ökonomische Ambiente, wenn man so will. Ja, vielleicht beginnen wir doch einfach mal mit dieser Idee der Ökonomie. Ich würde eigentlich lieber über den religiösen Aspekt sprechen, der ja mit dem Rahmen zu tun hat. Ich denke, dass vieles von dem, was wir sehen, ganz stark geprägt ist von der Überzeugung, dass das, was wir sehen, durchaus sinnvoll ist. Das müssen wir sehen. Wir haben sozusagen hier die Social Mind und sollten daher nicht so über das System der Kunst sprechen, als wäre es etwas Externes. Wir sind Teil des Kunstsystems. Es ist gegeben. Wir können das natürlich von außen betrachten, ja. Aber das wirft eigentlich nur in ökonomischer Hinsicht Fragen auf. Ich meine, was bedeutet es für das Objekt, wenn ich hingehen kann und bei eBay mir ein Zertifikat kaufe, das sagt, dieses oder jenes Werk ist echt? Wir haben ja es auch zu tun mit einer ganz intensiven Beziehung zwischen der Person und dem Objekt. Auch die Fetischisierung ist hier ein Aspekt, den wir sehen müssen. Und das finde ich spannend. Das interessiert mich sehr. Und ich denke, wenn wir sagen, wir wollen die ökonomische Seite sehen, dann müssen wir eben auch sehen, dass es eben hinter dieser Ökonomie eine andere Ökonomie gibt, eine Ökonomie des Begehrens. Es entstehen heute ökonomische Felder, wenn man so will. Frederick Jameson hat das ja mal sehr treffend formuliert mit Blick auf die Frage, wer entscheidet denn? Und das finde ich spannend, das finde ich die spannende Frage. Auch als du diesen Aspekt der Gefälligkeitsliteratur ansprachst. Ich meine, schauen Sie sich die Auktionen an. 60% der Signaturen, die bei den Auktionen angeboten werden, sind gefaked, sind falsch, heißt es. Und es gibt eine ganze Menge verborgene Aspekte hier. Es gibt also einen riesigen Schwarzmarkt, wenn man so will. Und das ist auch ein sehr spannender Aspekt. Vielleicht ist das nicht so interessant unter dem Aspekt Referenzen und akademische Dimensionen, aber dennoch. Naja, ich habe ja Beispiele versucht zu nennen und mich interessierten auch die Objekte, die durchaus eine akademische Bezugnahme verdeutlichen. Ich meine, allein die Tatsache, dass der Begriff Kopie auf dem Werk steht und ich durfte das nicht verwenden für das Buch und auf der anderen Seite haben wir Eichhorn und ihre Galerie, die kein Problem dabei hat, das Zertifikat zu reproduzieren. Ich denke, das ist ein Unterschied, den wir machen können. Auf der einen Seite gibt es Künstler, die stärker an Kooperation und Teilen interessiert sind und den anderen, die es eher nutzen wollen für sich. Das wäre eine Möglichkeit, die Dinge zu unterscheiden. Sie dachten hier an einen Hamilton, der kein Hamilton ist, ne? Der vielleicht die Arbeit eines anderen ist. Ja, da gibt es einen ganz interessanten Aspekt. Ich denke, Duchamp hätte das toll gefunden. Auch mit Blick auf die Frage, ist es ein Hamilton oder nicht? Mich interessiert vor allen Dingen auch der Aspekt der Verinnerlichung. Und das Phänomen der Sprache. Und das funktioniert ja über die Sprache, über Worte. Als ich Duchamp sah, also zuerst hatte er ja einen anderen Begriff, Trouvé, gefunden, als das Wort, was er verwenden wollte für seine Arbeit. Und dann erst fand er den englischen Begriff Ready-Made. Und das verweist natürlich auf die Techniken, die sich auch materiell äußern. Und die Verinnerlichung des Kunstwerks im Prozess der Entstehung widerspiegeln. Und Hamilton war sehr, sehr angetan von diesem Machen, von diesem noch einmal Machen. Haben Sie vielleicht Fragen gegenseitig, bevor ich dem Publikum das Wort gebe? Gut, dann geben wir doch das Wort dem Publikum. Ich versuche noch einmal eine Brücke zu schlagen zwischen dem Panel vorhin und dem jetzigen. Vorhin ging es ja um Delegation, um die Zirkel. Welcher Rhythmus steckt da drin? Für mich ist das ein Teil der Reproduktion. Ich sehe das als Methode. Ich möchte wirklich etwas möglich machen. Und das ist das, worum es am Ende geht. Ich finde es spannend, einen Stein ins Wasser zu werfen und zu schauen, was passiert. Das Wasser ist immer anders, egal ob man sich erinnert, dass man einen Stein ins Wasser geworfen hat oder nicht. Auch das Navigieren auf Feldern, die extrem beschränkt erscheinen. Es ist faszinierend, wenn Sie sich mal anschauen, welche Literatur es da gibt und wenn man versucht zu verstehen, was hier sinnvoll ist. Und es ist Duchamp. Man versuchte praktisch alles in irgendetwas zu übersetzen. Und es gibt so ein bisschen die Chance, dass hier etwas produziert wird, was man nicht notwendigerweise konsumieren kann. Man stoppt also diesen Verbrauchsprozess, diesen Konsumprozess, und dann hat man diesen Begriff selbst, inkommensurabel, nicht verzehrbar, das Individuum, etwas, was nur du kannst. Und diese Frage muss man, denke ich, genau aufstellen. Man hat diesen Moment, in dem er Dinge produziert. Und dann stoppt es. Die Produktion von Sinn setzt sich fort und stoppt gleichzeitig. Und das ist faszinierend. Auch, dass er gar nicht so viel kommentiert. Wir finden hier durchaus eine ganze Reihe von Widersprüchen. Und nicht notwendigerweise immer die Anpassung an das, was man als Leben bezeichnen könnte. Und das finde ich sehr spannend. Ist vielleicht romantisch. Es gibt einige Punkte, die interessant sind, aber nicht so richtig klar. Zum Beispiel beschrieb Olaf Nicolai, oder er sagte, dass es mehr Zeichen geben könnte. Und aufgrund der zeitlichen und räumlichen Beschränkungen können wir da wenig machen. Aber in unserem Alltag sind wir ja oft in einer Situation, in der auch Dijon war. Wir haben technische Objekte. Und nichts zieht uns an, bei ihnen nichts lässt uns fliehen. Es gibt also eine spezifische Dynamik, eine Ästhetik, wenn man so will. Also sollten wir vielleicht hingehen und uns der ästhetischen oder unästhetischen Objekte bewusst werden. Oder vielleicht können wir auch uns selbst erkennen. Um uns die Unendlichkeit des Raumes anzueignen, die sozusagen das Substrat ist. Und dann gibt es noch etwas, was ich gerade nicht verstehe. Ich habe mal nachgeschaut, was heißt denn Matt? Und Matt heißt auch Bastard oder Hund. Und Hunde markieren ihr Territorium. Der Baum aber ist erstmal uninteressant für den Hund, wird erst interessant, wenn er ihn als seinen Baum wahrnimmt. Die Quelle übernimmt diesen Titel. Als Verweis auf die Interaktion, The Fountain, als Interaktion zwischen dem Signalgeber und dem Empfänger. Beeindruckend wäre dann, aber ginge man hin und sagte man, unendlicher Raum bei diesen Objekten ist eine eigene ästhetische Option. Ich kann zu matt nicht viel sagen. Das ist, glaube ich, eher eine Frage für Thomas. Aber die Wahrnehmung, ja. Darum ging es mir genau, als ich über die Piers of St. Lawrence sprach. Wenn wir sagen, etwas erscheint im Feld der Wahrnehmung, und da geht es gar nicht darum, dass man Aufmerksamkeit widmet oder aufmerksam ist, sondern ich meine wirklich Wahrnehmung, Perzeption. Kurzer Hinweis der Dolmetscherin, ohne Mikrofon hören wir ihn nicht. Wenn wir uns bewusst werden, dass etwas da ist, was uns weder abstößt noch anzieht, wenn wir uns des Raumes bewusst werden, wenn wir uns also bewusst werden, dass es da etwas ganz und gar Unästhetisches gibt, dann werden wir uns auch gewahr der Dynamik. Aber die Grenze ist schwierig. Ich meine, wann? Wo ist die Grenze, die Schwelle der Wahrnehmung? Ja, vielleicht geht es gar nicht um die Konditionierung durch die Kultur. Ja, aber das ist genau meine Frage. Wie kann man sich einer Sache bewusst sein, die nicht in der eigenen Wahrnehmung zu finden ist? Ja, wie kann man etwas erkunden? Ja, wir können beide in den weißen Schnee blicken und wir werden ganz Unterschiedliches sehen, aber wenn wir es protokollieren, dann sehen wir, dass die Leute doch sehr vieles Ähnliches wahrnehmen. Man muss keinen Film sehen, um zu träumen wie in einem Film. Denn alle, die um einen rum sind, haben Filme gesehen, agieren wie in Filmen. Es ist ein eigenes Feld des Bewusstseins, das meine ich. Ja, mir fehlt hier aber was. Wir sehen vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir können auch hingehen und sagen, es gibt zum Beispiel eine Vielzahl von Optionen, Multiple Choice, aber das Ganze ist chaotisch. Aber können wir hingehen und sagen, jede Option ist ein Ready-Made? Also das heißt, wir sind durch Filme konditioniert oder durch Kultur und das projiziert uns in bestimmte Bereiche oder was? Nein, es geht eher um die Frage Subjekt, Objekt und wer ist das Medium? Das ist aber natürlich eine lange Diskussion. Ja, da gibt es ja auch noch diesen einen Punkt, nämlich es kann durchaus sein, dass man einen gewissen neutralen Punkt erreicht, der wiederum geprägt ist von Ablehnung und Anziehung, weil wir dann möglicherweise eine Art Kontinuität auch erreichen, das spezielle eigene Selbst und das, was durchaus ein Submoment ist. Erst dann haben wir natürlich auch das Objekt und das Subjekt im Raum. Ja, ich glaube, das ist eine lange Diskussion. Man hat mir gerade gesagt, wir haben nur 5 Minuten. Und insofern würde ich schon auch gerne nochmal das Ganze in den Raum zurückgeben. Zu den Zertifikaten, und das ist vor allem eine Frage an Tobias. Wie denken Sie zur Blockchain-Technologie? Oft wird das Zertifikat ja genutzt als Ersatz für ein Kunstwerk. Manchmal erfolgt es mit Absicht, manchmal unbeabsichtigt, dass ein solcher Eindruck erweckt wird. Und das ist natürlich auch immer abhängig von den Dokumenten. Aber auch auf der konzeptionellen Ebene fragen wir uns natürlich, was bedeutet das? Und die Sicherheit dieser Zertifikate muss ja natürlich gewährleistet sein, wenn man eine solche Blockchain-Technik nutzt. Es gibt sicherlich Instruktionen hier. Was passiert zum Beispiel, wenn das Zertifikat ausläuft, nicht mehr gilt? Natürlich gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, wenn man Zertifikate nutzt. Die beiden Beispiele, die ich heute gezeigt habe, verweisen einfach auf ganz besondere Bereiche, auf bestimmte Aspekte. Tino Segal zum Beispiel, der berühmt ist für seine Oral Certification. Ich weiß nichts über die Blockchain-Industrie. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen kommentieren.
Here people that know about that way better, and I guess I'm.
Nein, da gibt es Leute, die wissen das noch viel besser als ich, und die könnten das wahrscheinlich auch besser erklären. Und im Übrigen ist es ohnehin zu lang für 5 Minuten. Im Grunde ist der Sicherheitsaspekt einer der ganz eng verwoben ist mit der Möglichkeit der Reproduktion des Zertifikats. Das ist dann ja vielleicht tatsächlich genau die Verbindung zwischen künstlerischer Praxis und Technik, oder? Ownership ist ja auch genannt worden in der Diskussion und die Verbindung zwischen Technik und dem Verständnis eines Kunstwerks und welche Möglichkeiten die Technik bietet. Man könnte zum Beispiel auch eine Klausel in den Vertrag reinschreiben, der dann zum Beispiel sagt, dass die Lizenz nicht mehr gilt, wenn etwas geändert wird. Nun, ich habe über eher traditionelle Zertifikate oder Authentifizierung von Kunstwerken gesprochen, aber in der Konzeptkunst gibt es ja natürlich ein weites Feld der Exploration von Zertifikaten. Daniel Buren zum Beispiel hatte diese Avertissement, das heißt eine bestimmte Warnung oder ein Hinweis, den der Käufer eines bestimmten Objekts unterzeichnen musste. Jetzt mit der neueren Technologie sind es natürlich eher Fragen, die zu tun haben mit der Postkonzeptkunst.
Just one sentence about the last one. I found this blockchain question very interesting. Thank you. Who was it? Yeah, thanks. And I just wanted to relate back to another question.
The blockchain-Frage. Könnten Beispiel wir auch in Verbindung sehen mit der Diskussion, die geführt wurde, als Videokunst zum Beispiel aufkam. Und da ist ja durchaus die Möglichkeit gegeben, eine Kopie zu erhalten, die sehr, sehr ähnlich ist wie das Original. Vielleicht sollte man sich das einmal anschauen. Das ist ja versucht worden zu lösen in sehr langen Verhandlungsprozessen, in denen die Künstler die digitalen Daten betrachtet haben oder schützen wollten und in jedem Fall dafür sorgen wollten, dass diese nicht rausgegeben werden ohne ihre Genehmigung. Und das ist ähnlich wie in anderen Kunstbereichen, in denen etwas durch einen Stempel oder eine Lizenz eben als echt, als authentisch gekennzeichnet wird. Man kann sich das auf YouTube nichtsdestoweniger anschauen. Also wir haben es hier mit einer doppelten Komplexität zu tun. Und das, denke ich, ist durchaus zu sehen im Zusammenhang mit der Blockchain-Frage. Wobei das Ganze natürlich ganz und gar eingebettet ist in die digitale Welt. Wenn Sie Künstlerin sind, dann sollten Sie vielleicht sich in diesem Bereich versuchen. Das macht im Moment noch niemand. Embedding.
Whether the how central or peripheral a certificate is to a work. I mean, whether it's, you know, in conceptual terms something that.
Das verweist auch darauf, wie zentral Zertifikate sind für Kunstwerke. Sind sie Marketing Tools oder hat das eher etwas mit dem traditionellen Verständnis zu tun, dem traditionellen von Kunst, Verständnis von Kunst? Aber natürlich hat man diese Frage schon lange diskutiert. Und klar, es ist immer die Frage, wie man bestimmte Instruktionen mit einem Kunstwerk verknüpft lässt. Auch unter dem Aspekt Lizenzierung, Tantiemen und so weiter. Insofern ist die Frage, die Sie aufgeworfen haben, eine, die natürlich verweist auch auf die Möglichkeit des Künstlers oder der Künstlerin, mit dem Zertifikat selbst zu spielen. Und es ist natürlich durchaus denkbar, dass eine spielerische Kreativität in das Zertifikat einfließt, wenn man so will. Es geht also gar nicht nur ums Zertifizieren, es geht auch um das Kunstmachen.